Seen all the shapes around the studio? And all those bubbles there, the bumps there. Okay! Keep the bass drum loud. Keep the bass drum loud.
Bam!
Yeah! Oh, is that what you're doing? Yeah, I know, yeah. It's Ringo. It's because you're listening to me singing. I'll stop singing, man. You know. Okay. Bam, 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 bam. 1, 2, 3, 4.
Hier sind wir Ohrenzeuge einer historischen Aufnahme der Studioarbeit an einem Jahrhundertalbum, dem wohl berühmtesten Album der Popgeschichte, das vor 50 Jahren die Popwelt veränderte. Warum machen wir nicht ein Album und stellen uns vor, dass es die Pepper Band tatsächlich gibt, dass also nicht die Beatles, sondern ein gewisser Sergeant Pepper in Wahrheit die Platte einspielt. So soll Paul McCartney nach der Erinnerung von Produzent George Martin die Grundidee des 8. Albums der Beatles formuliert haben. Dieses bahnbrechende, wahrscheinlich wichtigste Album in der Pop-Historie erschien offiziell am 1. Juli 1967. Zitat: Niemals zuvor hatte man etwas gehört, was nur entfernt mit diesem Album vergleichbar gewesen wäre, hatte George Martin die Einzigartigkeit dieses musikalischen und produktionstechnischen Wunderwerks in seinen Memoiren herausgestellt. Und im Grunde gilt dieses Alleinstellungsmerkmal, diese Einzigartigkeit bis heute. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit dem zweiten Teil der Kramladen-Würdigung zum 50-jährigen Jubiläum des bekanntesten Albums aller Zeiten, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. In Teil 1 waren die ersten 7 Songs, das heißt alle Songs der A-Seite, zu hören. Im zweiten Teil wird die LP nun rumgedreht und wir befassen uns mit den 6 Songs der B-Seite, zu hören im neuen Stereo-Mix der Jubiläumsedition, die am 26. Mai auf den Markt gekommen ist. Giles Martin, der Sohn des im letzten Jahr verstorbenen Beatles-Produzenten George Martin, hat gemeinsam mit einem Tontechniker-Team eine sehr gelungene Neuabmischung der 5 Jahrzehnte alten Originalbände erstellt. Die Heimatstadt der Beatles, Liverpool, feiert zum 50-jährigen Sgt. Pepper-Jubiläum ein großes Kulturfest. Alle Musikzeitschriften und Tageszeitungen widmen sich diesem historischen Ereignis und bei Reklam ist pünktlich zum Jubiläum ein lesenswertes 100-Seiten-Büchlein mit dem Titel Sgt. Pepper erschienen, von Peter Kemper ganz ausgezeichnet geschrieben. Über den ersten Song der B-Seite, George Harrisons Indian Trip, Within You, Without You, da kann man lesen, Zitat: Stilistisch bleibt das Lied ein markanter Ausrutscher in der Soundpalette des Beatles-Katalogs. Zitat Ende. Tatsächlich klingt kein anderer Beatles-Song und klang kein anderes Stück einer Popgruppe jener Zeit so exotisch und eigen wie Within You, Without You. Das eingeblendete Gelächter am Ende dieses George Harrison-Songs Within You, Without You sollte wohl ein wenig Distanz schaffen und damit das Pathos abmildern, das fast zwangsläufig von solch großen Weisheitsverkündigungen ausgeht, von denen es im Songtext jede Menge gibt. Mit unserer Liebe könnten wir die Welt retten, wenn sie doch nur wüssten, Versuche alles in dir selbst zu verwirklichen. Kein anderer kann dich verändern. Wenn du ins Jenseits deines Selbst schaust, dann findest du den Frieden deiner Seele. Und die Zeit wird kommen, dann wirst du sehen, dass alles eins ist und dass das Leben weiterfließt in dir und ohne dich. George Harrison hatte sich mit der Philosophie des Hinduismus beschäftigt und proklamierte nun seine neu gewonnene Erkenntnis von einem kosmischen Bewusstsein, das nur erreichbar sei, wenn man sich von der Illusion des Egos befreit, denn nur dann könne man die Distanz zwischen uns allen überwinden. We were talking about the space between us all. So beginnt der Text und bezieht sich offenbar auf ein langes Gespräch, das George Harrison mit seinem Freund Klaus Fuhrmann, dem Cover-Illustrator des Beatles-Albums Revolver, über den Sinn des Lebens und über die indische Spiritualität geführt hat. Zitat: Es muss eine für die 60er typische, ausgeflippte Unterhaltung gewesen sein, die Joints kreisten und man hatte schnell den Weltgeist im Würgegriff, schreibt Peter Kemper. Auf dem Harmonium im Haus von Klaus Fuhrmann hat George Harrison die ersten melodischen Motive des Songs improvisiert und später mit einer Gruppe indischstämmiger Musiker aus der Londoner Musikszene ausgearbeitet. In seinen Memoiren schrieb der Beatles-Produzent George Martin, Zitat: Georges Beitrag Within You, Without You war, bei allem Respekt, ein eher trübseliges Stück, stark beeinflusst von seiner damaligen Obsession für indische Musik. Ich arbeitete bei der Partitur sehr eng mit ihm zusammen, wobei wir ein Streicherorchester einsetzten, Zitat Ende. Klangprägend waren aber weniger die 8 Streicher und 3 Cellisten, die George Martin arrangierte, sondern die indischen Instrumente Tabla, Tanpura und Sitar und vor allem das nordindische Streichinstrument Dilruba, das eine Melodie und 3 Bordun-Saiten aufweist und wie bei einer Violine mit dem Bogen gestrichen wird, dabei aber gezogene, schleifende und klagend klingende Töne erzeugen kann. Auf CD2 der neuen Jubiläumsedition ist Take One der Originalaufnahmen zu hören, eine Instrumentalfassung, die nur die indischen Instrumente enthält. Hier kann man recht gut hören, dass die Musik des Songs auf einer indischen Tonskala basiert und keine Harmoniewechsel im europäischen Sinne aufweist. Die Tonfolgen fließen und mäandern, getragen vom Rhythmus der Tabla. Und die schwirrenden, immer mitklingenden Bordun-Saiten von Sitar, Tanpura und Dilruba erfüllen den Klangraum.
Take one.
Hier waren ausschließlich die indischen Instrumente zu hören, gespielt von den indischstämmigen Musikern der Londoner Indian Music Association, die George Harrison zur Aufnahme seines Songs ins Abbey Road Studio eingeladen hatte. George Harrison spielte die Sitar und sang, kein anderer Beatle war an der Songaufnahme beteiligt. Vom Stil und der Instrumentierung her war Within You, Without You das ungewöhnlichste Stück des Albums und ein Titel, der mit der damals und auch heute noch üblichen Vorstellung von westlicher Popmusik wenig gemein hat und dennoch und gerade deswegen in das bunte Kaleidoskop des fantasievoll experimentierfreudigen Klangbilds von Sgt. Pepper hervorragend hineinpasste, genauso wie das darauf folgende Stilexperiment, das kontrastreicher zum Indien-Trip kaum sein konnte, weil es zitathaft den Vaudeville- und Dancehall-Stil der 20er Jahre vorführte, mit Klarinetten und einem Umpa-Bass wie von einer Tuba. Paul McCartneys Vater Jim, der selbst Dancehall-Schlager nach dem Krieg in einer jazzig angehauchten Tanzkapelle gespielt hatte, sollte seine Freude an dem leicht parodistischen Song When I'm 64 haben. Für seinen Vater hatte Paul den Song geschrieben, der dann auch vorwiegend nur von der älteren Generation gemocht wurde und die Beatles-Fans der jungen Generation damals eher kalt ließ. Schon als Teenager hatte Paul das Grundgerüst seines späteren Sgt. Pepper-Songs When I'm 64 ersonnen, was sicher auch ein Schlaglicht auf die Eigenheiten von Paul McCartney wirft. Wie kommt ein pubertierender Heranwachsender dazu, im Alter von 15 Jahren einen Song zu schreiben, in dem er darüber fabuliert, wie es ihm als Fastrentner mit 64 ergehen wird? John Lennon fand das Textthema fast abartig, aber auch wieder originell. Er moserte, ihm wäre sowas nicht mal im Traum eingefallen. John war aber auch stilistisch niemals so variabel und breit gefächert musikalisch gebildet wie Paul. Allerdings war er daran auch überhaupt nicht interessiert. Paul war 25, als seine Songfantasie über das gemütliche Leben eines 64-Jährigen erschien. Damals, 1967, hätte er sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass er im Alter von 64 Jahren ganz andere Fragen an seine Partnerin stellen würde, als die lustig gemeinten des Songtextes »If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?« Wie hätte er ahnen sollen, dass er als 64-Jähriger einen bitteren Scheidungskrieg mit seiner zweiten Frau Heather Mills auszufechten hatte und vor der Frage stand, wie hoch wird die Millionenabfindung sein? 32 Millionen Euro. Und wie wird das Sorgerecht um die gemeinsame Tochter Beatrice geregelt? Im Sgt. Pepper-Album, das eindeutig von Paul kreativ dominiert wurde, war When I'm 64 ein weiterer Beleg für die schier grenzenlose Vielseitigkeit der Beatles.
Get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Die Beatles spielten diese, ihre Vaudeville-Parodie, ab und zu auch schon in ihren frühen Clubzeiten, immer dann, wenn mal der Strom ausgefallen war und eine akustische Songüberbrückung nötig war. Der Text mit den witzig gemeinten Zeilen von Haarausfall, vom Unkrautjäten im Vorgarten, vom Austauschen an der defekten Sicherung und dem linkischen Briefeschreiben hat sich freilich erst in den Wochen vor der Einspielung 1967 in allen Facetten entwickelt. Beatles-Produzent George Martin brachte noch eine andere Ebene des Textes ins Spiel. Zitat: Betrachtet man den Text genauer, wird man feststellen, dass zwischen den ulkigen Zeilen etwas anderes geschrieben steht, nämlich, ist das Alter nicht entsetzlich? Banalität, Langeweile, Nichtigkeit, Armut, Gewohnheit. Die zweite CD der Jubiläumsedition enthält den am 6. Dezember 1966 aufgenommenen Take 2, der die sozusagen nackte Urfassung des Songs hörbar macht. Keine Klarinetten, keine technischen Tricks, nur Paul, John und Ringo.
Take two. Get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Pauls parodistischer Vaudeville-Song When I'm 64 hatte auch später noch eine nicht unwichtige Funktion, und zwar im Zeichentrickfilm Yellow Submarine, der 1968 in die Kinos kam. Die Beatles, die als Comicfiguren dargestellt sind, bekommen auf ihrer Reise plötzlich graue Haare und lange Bärte, das heißt, sie altern zusehends. Aus den jugendlichen Popstars sind plötzlich alte Männer geworden. Die vier Greise schauen sich ratlos an und einer sagt: We better do something. Während die Klarinetten einsetzen, sieht man eingeblendet die Botschaft: 64 Jahre sind 33.661.440 Minuten. Danach erscheint die Einblendung: Let us demonstrate. Und anschließend wird demonstriert mit dem Countdown von 60 Sekunden, wie schnell eine Minute rum ist. Und jedem wird klar, wie wertvoll jede Minute ist und dass keine verschwendet werden darf. Auch das steckt also in When I'm 64. Im Sgt. Pepper Album schließt sich ein weiterer McCartney-Song an, eine kleine Songsatire über die Politessen, die von Parkuhr zu Parkuhr schlendern und Knöllchengrüße an der Windschutzscheibe der Parksünder hinterlassen. Ursprünglich wollte Paul seine Meter-Maid Rita grimmig attackieren oder zumindest mit Spott überziehen, dann aber beschloss er, sie zu mögen und sogar mit ihr zu flirten. Erst hatte er eine Songzeile im Sinne wie: Jetzt hast du mein Auto abgeschleppt, ich hasse dich dafür. Doch dann schrieb er: When it gets dark, I tow your heart away. Wenn es dunkel wird, nehme ich dein Herz in Schlepptau. Mit ihrer Mütze und der Tasche über der Schulter sah Rita aus wie ein Zinnsoldat. Höflich fragte er, ob sie denn mal frei habe und er sie auf ein Tässchen Tee einladen dürfe. Er schaffte es, ging mit ihr aus, brachte sie nach Haus und hätte es um ein Haar geschafft, ihr näher zu kommen, hätten da nicht ihre Schwestern auf dem Sofa rumgesessen. Musikalisch wird in diesem Gute-Laune-Song ein Honky-Tonk-Klavier aufgeboten, John und George blasen auf dem Kamm und am Schluss wird es schon fast jatzig und psychedelisch sowieso. Der instrumentale Schluss mit jatziger Phrasierung des Klaviers, psychedelischen Sounds und merkwürdigen Zwischenrufen von Paul ließ allerlei Interpretationen aufkommen, was womöglich schlussendlich zwischen Lovely Rita und dem Ich-Erzähler des Songs passiert sein könnte. Die erotischen Assoziationen überwogen dabei weitem. CD 2 der Jubiläumsedition enthält eine Frühfassung von Lovely Rita, genannt Take 9, eine aus verschiedenen Vorstufen zusammengeschnittene Aufnahme mit teils etwas seltsamen Vokalparts. Man hört John, der sich über seinen Gitarrensound auslässt, dann, als das Band läuft und die Songaufnahme beginnt, hört man ihn in fremden Zungen reden. Oder ist es gar nicht John? Nein, das ist doch Pauls Stimme, oder? Jedenfalls versteht man nur Bahnhof Oder soll das ein Sprachkurs in Polynesisch sein oder Übungen fürs kleine Latinum? Keine Ahnung. Musikalisch hört man jedenfalls eine ziemlich kräftige, entschlackte Basisfassung.
My guitar still seems to go in and out like it's like the lead's wrong. I did a freak out one then, one of them, you don't know what you're doing. Just a funny piece. Keep that one. All right, let's go.
One, two, three, four.
It's Laudate con uno work, reclamamos. Non lo visso lo se tutti mondo nati. Her shoulder made her look a little like a military man.
Oh no, 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 no. I refuse to go.
Ich weigere mich zu gehen. Oh no, 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 I refuse to go. Hört man da ganz am Ende einen der Beatles, wahrscheinlich John, noch leicht spöttisch sprechsingen. Damit ist auch diese Frühfassung von Lovely Rita, genannt Take 9, zu Ende. Nach der lieblichen Politesse Rita ist im Album Sgt. Pepper zum ersten Mal auf der B-Seite John Lennon mit einem Song dran. Später unkte er über Pauls Songtext von Lovely Rita, das sei so eine Geschichte über langweilige Leute, die langweilige Dinge machten. So etwas würde ihn nicht interessieren. Und wie steht es mit seinem eigenen, sich unmittelbar anschließenden Song Good Morning, Good Morning, textlich inspiriert von einem Werbespot für Kellogg's Cornflakes, singt er da nicht auch über langweilige Leute? Der Text des Reklamespots, den John im Frühstücksfernsehen sah, lautet: Good morning, good morning, the best to you each morning, sunshine, breakfast, Kellogg's Cornflakes. Das ist musikalisch beurteilt keiner seiner wirklich großen Songs, aber einer der aufwendigsten, was die Produktion bzw. was die Soundanhäufungen angeht. Und John liefert wieder mal einen sarkastischen Text in einer teils leidenschaftslosen, teils ätzenden Erzählung vom stupiden Alltag des langweiligen Spießerlebens, das morgens mit Cornflakes beginnt und am Nachmittag endet. It's time for tea and meet the wife. Man hat nichts zu sagen, als einen schönen Tag zu wünschen. Und wie geht's Ihrem Jungen? Ich habe nichts zu sagen, aber das ist schon in Ordnung. Guten Morgen, guten Morgen. Ich muss zur Arbeit, hab keine Lust zu gehen, hab miese Laune. Jeder weiß, dass nichts passiert. Alles ist geschlossen, als wär's nur Ruine. Alle, die du triffst, sind halb am Dösen. Ich hab nichts zu sagen, aber das ist schon in Ordnung. Guten Morgen, guten Morgen. Dieses Good Morning, Good Morning wird vom Chor so oft und so nervtötend wiederholt, dass die latente Aggression, die im Song zu spüren ist, fast schon offen zutage tritt. Das Bläserarrangement ist auf Schärfe gepolt, der Schlagzeugsound wurde hart herausgestellt, Pauls wildes Gitarrensolo brettert los und die Rhythmuswechsel vermitteln sowohl Hektik als auch Leerlauf. Doch der größte Clou kommt am Schluss. Zitat: Lennon wünschte sich zum Abschluss des Lieds eine ganze Collage aus Tiergeräuschen, schreibt Peter Kemper. Und weiter: Sie sollten keinesfalls nach dem Zufallsprinzip, sondern im Idealfall so ausgewählt sein, dass jedes nachfolgende Tier seinen Vorgänger erschrecken oder verschlingen könnte. So endet Good Morning, Good Morning mit Katzenmiauen, Hundegebell, Pferdewiehern, Schafblöken, Löwengebrüll, Elefantenschnauben, dem Hecheln eines Fuchses, der während einer Fuchsjagd von Bluthunden gejagt wird, Galoppgeräuschen von Pferden, dem Muhen einer Kuh und abschließend einem gluckernden Huhn. Und mit einem Hahnenschrei beginnt auch diese Songsatire. Guten Morgen.
Say, but what a day, how's your boy been?
it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay.
Alle Tiergeräusche stammten aus dem Soundarchiv der EMI und welche enorme produktionstechnische Arbeit sich Produzent George Martin, der Tontechniker Jeff Emmerich und seine Helfer mit dieser Tiergeräusch-Collage gemacht haben und wie sehr diese Sounds den gesamten Song vom Ausdruck her prägten, wird klar, wenn man die Vorläuferaufnahme des Songs anhört. Auf CD2 der neuen Jubiläumsausgabe kann man sich Take 8 anhören, der noch keinerlei Tiergeräusche enthält, auch keine Bläser oder sonstigen Tricks, nur John, Paul und Ringo. Bei dieser Basisfassung kommt vor allem Pauls Mörderbass besonders zur Geltung. John schlägt die Akkorde gerade an, Ringo trommelt konzentriert und Paul spielt einen ungemein energetischen Bass mit treibenden, teils rasend schnellen Läufen.
Nothing to do to save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street.
Das war Take Nummer 8 des Lennon-Songs Good Morning, Good Morning. Nur Schlagzeug, Bass und Rhythmusgitarre und Johns Stimme, sonst nichts. Keine Chöre, keine Bläser, keine Tiergeräusche. Aber deshalb fehlt auch einer der witzigsten Klangtricks des ganzen Albums, das sich Überschneiden eines gackernden Huhns und dem ersten Gitarrenton, mit dem der nächste Song beginnt, was hier unbedingt nachgeliefert werden muss. So beginnt die Reprise des Titelstücks Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Mit dem Wiederaufgreifen des Eröffnungssongs sollte eine Klammer geschaffen werden und ein Zusammenhalt der bunten Anhäufung höchst unterschiedlicher Songs, so als wäre damit ein Konzeptalbum und eine geschlossene Geschichte herstellbar. War's nicht. Und doch zum Teil. Schließlich heißt es im Text: We hope you have enjoyed the show, we're sorry but it's time to go. Und später heißt es, we'd like to thank you once again, it's getting very near the end. Mit diesen Zeilen sollte der Eindruck entstehen, die zurückliegenden Songs seien die Bausteine und Einzelauftritte der gesamten, genauso geplanten Show gewesen. Aber es war natürlich eine Show von willkürlich aneinandergereihten Songs, die im Grunde wenig miteinander zu tun hatten und sicher keine durchgängige Geschichte erzählten, außer vielleicht den Zeitgeist dieses Jahres 1967 einzufangen, den Höhepunkt des Summer of Love, der sich allerdings eher im kalifornischen San Francisco abspielte als in Swinging London. Und dennoch waren die Beatles mit ihrer alter Ego-Band Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band der musikalische Glanzpunkt der weltweiten Popszene. Und tatsächlich erfüllte sich die Prophezeiung, a splendid time is guaranteed for all.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club.
Es ist Samstag, der 1. April 1967 und die Beatles spielen ihre absolut letzte Songaufnahme für ihr neues Album ein, die Reprise des Titelstücks. Und man spürt die Erleichterung in der Band. Man hört förmlich, dass die vier zufrieden sind mit dem, was sie in den letzten langen Studiomonaten so alles aufgenommen haben. Sie stehen im riesigen Studio 1 der Abbey Road Studios im Kreis, sich gegenüber, Angesicht zu Angesicht. Sie spielen live wie in ihren Anfängen, sie haben Spaß und rocken mit aller Energie. Take 8 gelingt ihnen ausgezeichnet im Zusammenspiel. Paul singt nur eine Leitstimme zur Orientierung. Alle spielen hochkonzentriert. Was sich hieran anschließt, das weiß man. Der beste Beatles-Song von allen, der geniale Abschluss eines fantastischen Albums. Der Rahmensong stammte aus der Schreibe von John Lennon. Den Mittelteil hatte Paul McCartney beigesteuert. Beide hatten nur ein Songfragment fertiggestellt, unabhängig voneinander und ohne, dass der eine vom Thema des anderen wusste. Und doch passten die beiden völlig unterschiedlichen Songteile wie von magischer Hand gesteuert perfekt zusammen. Lennons textthematisch leicht düster melancholische Strophenerzählung wird kontrastiert von Pauls munterem Songtorso in der Mitte, das im doppelten Tempo losspurtet, vom Aufwachen und aus dem Bett fallen handelt, vom Hetzen und spät dran sein, vom gerade noch den Bus kriegen, dort kurz verschnaufen, eine rauchen und dann wegdriften in einen Tagtraum. John Lennons Songtext liest sich wie die Zeitungsseite Vermischtes aus aller Welt. Und tatsächlich bezog er seine Inspiration aus der Daily Mail vom 17. Januar 1967. Die Aufmachergeschichte der Zeitung handelte vom Millionärssohn und Guinness-Erben Tara Brown, einem Bekannten der Beatles, der in seinem hellblauen Lotus mit überhöhter Geschwindigkeit bei Rot über die Ampel gefahren war, gegen einen parkenden Lieferwagen gekracht und noch an der Unfallstelle gestorben war. In Lennons erster Strophe ist entsprechend von einem Glückspilz die Rede, der es geschafft habe. Doch weil er das Umschalten der Ampel übersehen hatte, hauchte er sein Leben in einem Auto aus. So heißt es weiter. Die Gaffenden umstehen, grübeln, ob sie das Unfallopfer nicht von irgendwoher kennen, vielleicht sogar aus dem Oberhaus. Mit dieser Textwendung wirft Lennon ein Licht auf die Sensationsgeilheit der Öffentlichkeit und der Medien, deren unseriöse Berichterstattung die niederen Instinkte bedient und befördert. Die englische Armee, so wird in der zweiten Strophe berichtet, habe gerade den Krieg gewonnen. Das hätte er in einem Film gesehen. Eingeweihte wissen natürlich, dass Lennon hier anspielt auf den Antikriegsfilm von Richard Lester, How I Won the War, in dem John eine Hauptrolle gespielt hatte. Nicht auszuschließen ist, dass Lennon hier auch auf den Vietnamkrieg anspielt, der ihn damals sehr beschäftigte. Und in der dritten Strophe geht es dann auch noch um 4000 Löcher in Blackburn. Die Meldung der Daily Mail lautete, die Straßen in Blackburn, Lancashire, weisen 4000 Schlaglöcher auf. Das sind nach einer Schätzung des Stadtrats ein Loch auf 26 Personen. Wenn Blackburn ein typisches Beispiel ist, dann gibt es 2 Millionen Löcher auf Englands Straßen, davon alleine 300.000 in London. Zitat Ende. Diese absurde Hochrechnung übersteigerte Lennon noch in den totalen Hirnriss-Nonsens mit seinen Songzeilen: Obwohl die Löcher eher klein waren, mussten alle gezählt werden. Jetzt wissen sie, wie viele Löcher es braucht, um die Albert Hall zu füllen. Johns Gesang ist verhalten intoniert, doch ungemein präsent und präzise phrasiert. Seine Stimme klingt kontrolliert und im Duktus fast wie unbeteiligt erzählerisch und gleichzeitig auch gespenstisch, weltabgewandt und traumverloren. Beendet wird der vielleicht beste, sicher aber spektakulärste Song der Beatles nach der zweiten sich hochschraubenden Orchesterkakophonie durch einen mächtigen E-Dur-Akkord, auf 3 Konzertflügel gleichzeitig angeschlagen. Bei diesem Effekt des mächtigen Schlussakkordes und seines langsamen Ausklangs bis zur völligen Stille kam manchem die Assoziation der sich allmählich ausbreitenden, unheimlichen Grabesstille nach einer Atombombenexplosion. Doch auch in der Düsternis die von der Texthandlung des Songs heraufbeschworen wird, stecke Hoffnung und, Zitat, Lennons Sehnsucht, die Welt wachzurütteln und ihr bewusst zu machen, dass sie es nicht nur in der Hand hat, sich selber auszulöschen, sondern sich auch zu erneuern, schrieb Tim Riley. Auf der Platte mag der finale E-Dur-Akkord nach 53 Sekunden verklungen sein, doch der Nachhall des Geniestreichs A Day in the Life klingt überdauernd weiter. Und damit geht die zweiteilige Würdigung des Sgt. Pepper Albums im Kramladen vorne mit Volker Rebell zu Ende. It was 50 years ago today, als das Album veröffentlicht wurde, und es fasziniert und begeistert noch immer.
I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. Seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of